ARD.
Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin mit Crime History. Historische Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Dies ist die Bonusfolge passend zu unserer achten Folge Mord in der Stadtbahn. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, fangt da an.
Wir haben eine Bonusfolge versprochen. Ihr bekommt eine Bonusfolge, eine, auf die ich mich besonders freue. Es geht um Ernst Genner, den berühmten Mordermittler, aber vor allem auch um Regina Stürico, die berühmte Kriminalhistorikerin.
Okay.
Unsere Regina, wie ich jetzt immer schon sage. Ist das eigentlich in Ordnung?
Aber natürlich.
Ja, ne?
Aber natürlich, ich gehöre schon fast zu euch.
Ja, du bist jetzt unsere Regina. Wir geben ja ständig damit an, dass es Babylon Berlin so ohne dich wohl gar nicht gegeben hätte. Wissen wir natürlich nicht so genau. Vielleicht wäre auch irgendwann mal jemand anders drauf gekommen. Aber dass du Ernst Gennert entdeckt hast, das ist ja nun wirklich was Besonderes. Wie ist das eigentlich passiert?
Das war eigentlich ein reiner Zufall, wie solche Entdeckungen eigentlich meistens Zufälle sind.
Amerika, Ernst Gennert. Kolumbus, Regina Stürico.
Okay. Ja, okay. Also soll ich dir das wirklich erzählen?
Ja, unbedingt.
Ja, mit der Vorgeschichte.
Na, darum sind wir hier.
Ja, okay. Also ich habe ja schon vorher angefangen, bevor ich mich mit Kriminalistik befasst habe, habe ich ja auch schon ein bisschen Bücher geschrieben und so. Und dann auch ein Buch über den Kurfürstendamm. Das war naheliegend. Ich bin auf dem Kurfürstendamm groß geworden. Ich bin Kudammkind. Und ja, das war dann auch, das war ein ziemlicher Erfolg, dieses Buch. Das heißt, der Kurfürstendamm, Gesichter einer Straße. Inzwischen ist das auch nochmal neu erschienen, aber mit ein bisschen anderen Titel und mit viel schöneren Fotos. Ja, und ja, wie recherchiert man so ein Thema? Also man liest erstmal unendlich viele Memoiren von Schriftstellern, von Journalisten vor allen Dingen und von vielleicht Theaterkritikern. Also ich habe wahnsinnig viel gelesen. Und gerade bei den Journalisten, da tauchte immer wieder eine ganz bestimmte Person auf. Natürlich haben die auch alle von Kriminalistik, von Kriminalfällen erzählt. Und irgendwo tauchte da immer ein Kommissar Gennert auf, der irgendwie was ganz Besonderes gewesen sein soll. Aber eigentlich das, was ich zuerst gelernt habe, war nur, er wurde der Buddha vom Alexanderplatz genannt. Mhm. Er war furchtbar dick und er hat Kuchen geliebt.
Mhm. Speziellen Kuchen eigentlich?
Stachelbeerbaiser.
Ja, wer nicht? Wer nicht?
Eben. Mhm. Zitronenbaiser ist noch besser.
Na ja, gut.
Okay, aber Stachelbeerbaiser ist auch nicht schlecht. Okay. Und ja, und irgendwie, ich war eigentlich schon immer eine Krimi-Tante. Ich habe schon als Kind mit Begeisterung, ja so, man würde sagen, Kinderkrimis gelesen. Mhm. Also auch Bücher, die wirklich durch die Generationen gehen. Zum Beispiel diese Sachen von Annette Blyton, der englischen Schriftstellerin. So Geheimnis um ein verborgenes Zimmer, Geheimnis um einen verschwundenen Prinzen oder so.
Und dann warst du auf der Spur von Ernst Gennert.
Ich habe als Kind wirklich alles von Annette Blyton gelesen, inklusive die Mädchenromane, alles.
Mhm.
Und natürlich alle Kriminelle. Ja, 5 Freunde sind heute immer noch bekannt.
Ja,
auch Annette Blyton.
Kenne ich auch. Ich war ein TKKG-Mädchen, aber gut, das spielt jetzt keine Rolle.
Ja.
Wie bist du dann, wann hast du gemerkt, okay, dieser Gennert, der ist nicht nur ein großer Freund von Kuchen, der ist auch wirklich was ganz Besonderes für die Berliner, die weltweite Kriminalgeschichte.
Ja, das kam dann erst, als ich angefangen habe, näher zu recherchieren. Also das fragt, also nach dem Buch ist ja immer vor dem Buch. Also nachdem der Kurdamm raus war, habe ich mich mit meinem Verleger zusammengesetzt und wir haben gefragt, so, was machen wir als nächstes? Und da habe ich mich das gar nicht erst getraut zu fragen. Ich sage, na ja, da ist diese Figur Ernst Gennert und da möchte ich gerne was drüber machen und vielleicht findet man da was. Und das war in den 90er Jahren und da waren die Akten noch nicht im Landesarchiv, sondern noch im Brandenburgischen Landeshauptarchiv. Und weißt du, wo das war?
In Potsdam.
Das war in der Orangerie von Sanssouci.
Oh, wie schön. Einen besseren Ort gibt es ja kaum zum Recherchieren.
Genau. Also ich bin von Charlottenburg mit der S-Bahn jeden Tag nach Potsdam gepilgert. Charlottenburg, S-Bahn bis Potsdam ist eine wunderschöne Strecke durch diese langen Stationen zwischen Grunewald und Nikolassee. Ja, und das war auch gerade im Frühjahr und Sommer, war wunderschön. Bin ich also jeden Tag nach Potsdam in die Orangerie gepilgert und habe da die alten Polizeiakten studiert. Die waren da zu der Zeit aber noch nicht irgendwie katalogisiert oder systematisiert oder so aufgenommen, dass man heute also mit Suchen, Finden das alles ganz schnell finden kann.
Du saßt vor einem Zettelhaufen.
Ja, auf jeden Fall vor einem Buch, was total unzusammenhängend zusammengestellt war. Mhm. Ich musste da wirklich also alle Akten lesen, um zu finden, ist da irgendein Fall von Gennard. Also gut, ich musste nicht alle lesen, manchmal hat es gereicht, ein paar Seiten durchzublättern, aber ich habe unheimlich viel Altpapier gewälzt. Mhm. Ich sag's jetzt mal ruhig so.
Und wie schnell hast du dann gemerkt, dass der nicht irgendein Ermittler aus dieser Zeit ist?
Das kam dann auch zum Teil durch eben durch diese Memoiren, dass immer mehr Menschen, oder dass sich immer mehr Bücher gefunden habe, in denen von Gennard die Rede war und in denen auch die Rede davon war, dass er was Besonderes gemacht hat. Und ja, dann gab es ja auch Artikel in älteren Polizeizeitschriften oder auch in Zeitungen der damaligen Zeit, also Zeitungen aus den 20er Jahren. Ja, ist auch eine ziemliche Arbeit, das zu lesen. Und ich habe dann tatsächlich Fälle gefunden, die Ernst Gennard bearbeitet hat. Immer schön mit Tatortfotos, nicht nur mit Leichen, sondern auch mit den Wohnorten und so und mit den Wohnzimmern, überhaupt der ganzen Umgebung. Mhm. Das war natürlich, soziologisch ist das auch interessant. Ja, und dann bin ich langsam mal drauf gekommen, dass dieser Gennard doch irgendwie was ganz Besonderes ist. Und diese Fälle müsste man mal zusammenfassen und ja, darüber ein Buch schreiben. Und ja, dann... Also hat sich auch ergeben, dass ich das nicht selbst recherchiert habe, sondern das hat sich eben aus der Sekundärliteratur und auch aus den in erster Linie aus den Aufsätzen, die Gennard selbst geschrieben hat in kriminalistischen Zeitschriften, hat sich das ergeben, dass ich also immer mehr über seine Arbeitsweise herausgefunden habe. Und das war doch schon ungewöhnlich.
Ja, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, welche Veränderungen er vor allen Dingen auch bei der Berliner Kriminalpolizei eingeführt hat. Er ist der Erfinder der Mordinspektion, der ersten sozusagen Mordkommission, wie wir es heute nennen, der Welt.
Ja, die erste Mordkommission, also Mordinspektion und Mordkommission, das muss man wirklich trennen. Also die Mordinspektion Berlin, das war die Gennard-Polizei. Und die Mordkommission, das sind immer nur die Leute, die an einem Fall ermitteln. Also er hatte zwei feste Mordkommissionen, eine Reservemordkommission. Also zwei, die immer zusammenarbeiteten. Und das war schon eine Neuerung von ihm. Bis dahin wurden immer Leute zusammengestellt, die sagen, so Mordfall irgendwo in der Kantstraße, so Schuster und Müller, die fahren dahin.
Ihr habt gerade Zeit.
Ja, genau, ihr habt gerade Zeit. Ja, die waren vielleicht aber gar keine Spezialisten für Mord und auch nicht vielleicht gerade für diese Art von Mord. Vielleicht war es ein ganz besonderer Raubmord. Oder wenn es vielleicht um Raubmord vielleicht bei einem Juwelier, wenn es sich darum handelte, dann wurde vielleicht noch ein dritter Mann dazu geschickt, der eben mit Juwelenraub immer befasst war, der da besondere Ahnung von hatte. Also Gennard hatte wirklich ein Händchen dafür, die richtigen Leute zusammenzustellen, um auch gute Ermittlungen zu machen.
Was würdest du sagen, ist seine bedeutendste Errungenschaft? Was sozusagen auch die größte Strahlkraft noch hat auf die Polizeiarbeit heute?
Das ist eigentlich seine wirkliche Reform, die auch durchgesetzt hat 1926 in seiner Mordinspektion. Also er hat erstmal festgelegt, wie verhalte ich mich am Tatort. Das war bis dahin total chaotisch. Ich glaube, ich habe das jetzt schon überall 100 Mal erzählt. Also vor Gennert und auch vor seinen Reformen, da gingen halt ein paar Leute an Tatort und latschten da rum, haben vielleicht noch, ach nee, der liegt hier auf dem Fußboden, das können wir nicht machen. Kommt, Leute, das sieht besser aus, wir legen den mal lieber aufs Sofa.
Vollkatastrophe für eine ordentliche Ermittlung.
Eine totale Vollkatastrophe. Gläser umgekippt, hinstellen. Aber am besten noch abwaschen.
Mhm.
Ja, und da konnte Gennert absolut ausrasten. Also er hatte wirklich, wie man so schön sagt, auf Berlinisch nie müd wie ein Fleischerhund. Aber da konnte er echt ausrasten,
ja,
wenn so etwas passierte.
Apropos, ich wollte dich mal fragen, war der eigentlich beliebt bei den Kollegen, wenn da so einer kommt, der alles ändert, immer unzufrieden und sagt, wir machen jetzt alles anders? Also beim RBB käme das nicht so gut an, wenn einer kommt und sagt, wir machen jetzt alles anders.
Teils, teils. Mhm. Durch seine Gutmütigkeit war er in der Tat sehr beliebt, aber es gab auch Kommissare, die das nicht so cool fanden.
Mhm.
Heute sagt man ja immer, ja, Klugscheißer sind unbeliebt. Ja, er galt natürlich auch als Klugscheißer, weil er alles besser wusste. Und
er wusste ja auch vieles besser.
Er wusste vieles besser, ja, na, genau, weil die Kriminalistik, das war sein Leben. Er war nicht verheiratet und er hat wirklich nur für die Kriminalistik gelebt.
Und er war ein echter Medienstar in der Zeit?
Er war ein Medienstar.
Sogar Charlie Chaplin wollte ihn treffen, stimmt das?
Ja, das stimmt, ja. Ja. Sogar Kriminalisten oder Polizeipräsidenten aus anderen Städten, aus anderen Ländern. Ja, Edgar Wallace soll bei ihm gewesen sein und Edgar Wallace soll auch Material für seine Romane im Polizeipräsidium gesammelt haben. Also nicht gesammelt, aber er hat sich davon wohl anregen lassen.
Inspirieren lassen.
Ja. Aha.
Du hast sogar mal in deinen Recherchen dann, also es war, wir haben ja schon gehört, offenbar ganz viel lesen, 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 lesen.
Ja.
Mhm. Aber du hast auch eine entfernte Verwandte von Gennert getroffen.
Ja, das war eigentlich ein Zufall. Eine Frau Gennert hatte mich, die hieß gar nicht mehr Gennert, die hatte inzwischen geheiratet, hatte mich angerufen und sagt, ja, sie ist... das war wiederum eine Tante von ihr. Und das sei die Großnichte von Ernst Gennert.
Also sehr entfernte Verwandte.
Großnichte, naja, das ist dann die Tochter der Schwester oder des Bruders von Vater und vom Großvater.
Ja.
Ja, okay. Ja, also mit Familienverhältnissen bin ich nicht so gut. Und die habe ich dann auch tatsächlich getroffen. Aber
in Berlin? Wann war
in
das?
In Berlin, das war in Grünheide.
Mhm.
Das ist ein paar Jahre nachdem das erste Gennert-Buch, also der Kommissar vom Alexanderplatz, nachdem das Buch erschienen ist, habe ich die getroffen.
Und wie war das?
Ja, also es war in Grünheide. Sie war damals schon über 90 Jahre alt und war da in einem Pflegeheim, weil sie leider schon sehr krank war. So, wir fahren da also hin. Und die Tür geht auf und ich dachte, ein weibliches Pendant von Gennert steht vor mir.
Eine Kuchenfreundin.
Eine große Frau, nicht direkt, nicht so umfangreich wie Gennert, aber eine sehr große Frau, also mindestens 2 Köpfe größer als ich. Gennert war ja auch sehr groß. Eine sehr große Frau, ziemlich stämmig und wahnsinnig witzig.
Mhm.
Also genau so, wie Gennert gewesen sein muss. Also wirklich, auch, ich glaube, eine herzensgute Frau und unheimlich lustig, die gut erzählen konnte.
Was wusste die noch über ihren Großonkel? Nee, Groß... Naja.
Ja, okay, ja. Großonkel muss es gewesen
ja,
sein.
Ne?
Ja, aha. Ja. Ja, die konnte sich an ihn noch sehr gut erinnern. Allerdings soll das Verhältnis zur Familie relativ dünn gewesen sein, weil er halt die Zeit hatte.
Mhm.
Also eine Story, die fand ich fast am lustigsten. Als sie eingesegnet wurde, war Gennert natürlich eingeladen.
Das ist sowas wie Konfirmation?
Ja, konfirmiert wurde, ja. War Gennert natürlich eingeladen. Aber er hat natürlich abgesagt, er hatte natürlich einen Mordfall zu bearbeiten. Er hat nur ein Geschenk geschickt.
Was denn?
Eine Azalee.
Eine Azalee?
Ja.
Also eine Blume?
Eine Blume, ja genau. Aha. Ein Blumentopf.
Was macht denn, genau. Was macht denn ein, weiß ich nicht, 15-jähriges Mädchen mit einem Blumentopf?
Das hat sie sich auch gefragt, aber das war typisch Gennert.
Hm.
Ja, zu solchen profanen Dingen hatte er kein Verhältnis. Das wusste er einfach nicht besser.
Ja.
Ja. Und das interessierte ihn auch nicht. Und das war natürlich bekannt, dass er konnte sehr gut erzählen. Er hat auch viel erzählt. nicht unbedingt von seinen Fällen, aber so mehr so die Sachen drumherum. Mhm. Ihr durfte ja logischerweise aus ermittlungstechnischen Gründen nicht darüber reden. Ja, aber wie gesagt, er hatte ja auch zwei Brüder. Mhm. Und die waren Staatsanwälte.
Alles in der Familie.
Ja. Und sein Vater war ja Gefängnisdirektor von Plötzensee. Gennert ist ja da aufgewachsen in Plötzensee. Mhm. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück. Jahrgang 1880. In diesen Jahren entstand die Strafanstalt Plötzensee. Aber das hört sich jetzt so an, oh Gott, der ist da in der Strafanstalt aufgewachsen, Vater Gefängnisdirektor, naja, ist auch nichts Tolles. Nee, das kann man so nicht vergleichen. Das war die modernste Strafanstalt in Deutschland und vor allen Dingen auch die modernste für die Beschäftigten. Die Beschäftigten haben also nicht in der Strafanstalt, sondern in den Häusern neben der Strafanstalt gewohnt. Und diese Häuser, die sollen also mit allen Schikanen ausgerichtet gewesen sein. Die hatten Bad, die hatten Zentralheizung, was noch gar nicht überall gang und gäbe war. Also Gennert hat da nicht schlecht gewohnt. In Moabit ist er zur Schule gegangen und da hat er auch Abitur gemacht. Und dann hat er tatsächlich auch angefangen, Jura zu studieren. Und seine Brüder haben wohl fertig studiert. Sie waren dann Staatsanwälte. Einer ist nach Hamburg gegangen. Seltsamerweise ist mir hier ihr sein, ich glaube, der zweite war aber auch nicht in Berlin oder auf jeden Fall nur kurze Zeit. Ja, also Gennert hat Jura studiert, hat aber kurz vor dem Ende des Studiums abgebrochen. Niemand weiß so recht, warum. Also ich habe dafür eine Erklärung. Es ist bekannt, dass Gennert schon als Schüler gerne zu Gerichtsprozessen gegangen ist. Also die meisten Gerichtsprozesse waren ja öffentlich. Ich könnte mir sehr gut denken, dass er schon in dieser Zeit erkannt hat, bei der Kriminalpolizei, da läuft was schief. Die arbeiten nicht so, wie sie arbeiten könnten.
Und ich habe Ideen.
Ich habe Ideen, wie man das alles besser machen kann. Das ist auf jeden Fall interessanter, als Rechtsanwalt oder als Staatsanwalt zu sein. Ist jetzt meine Interpretation, das muss nicht so gewesen sein. Aber ich finde, das ist relativ wahrscheinlich, dass es so war.
Ja. Und er ist relativ jung gestorben, 1939. Wie alt war er da?
Er ist mit 59 Jahren gestorben an Darmkrebs. Und seltsamerweise ist seine Großnichte, also die ich kennengelernt habe, sie ist ebenfalls an Darmkrebs gestorben.
Naja, vielleicht gar nicht so seltsam, das ist ja oft genetisch eben, bedingt.
Ja, genau, aber ja, doch nun nicht eine unmittelbare Verwandte, schon so ein bisschen entfernt, aber trotzdem.
Ja. Und sag mal, das klingt jetzt so ein bisschen, als würde ich dich für die Bunte interviewen, aber ja. Gennert und die Frauen. Das ist ja so ein bisschen ein Spezialkapitel, weil eigentlich haben die gar keine Rolle gespielt in seinem Leben.
Nee, die haben wirklich keine Rolle gespielt. Er war echt verheiratet mit der Kriminalistik. Mhm. Nichts anderes hat ihn interessiert. Also ich glaube, Frauen haben ihn eher genervt.
Außer Trude?
Trude Steiner, Trudchen Steiner, ja.
Könnte es sein, ich habe das manchmal bei dir so ein bisschen durchschwingen hören, dass du glaubst, dass seine Sekretärin aber insgeheim auch ein bisschen verliebt in ihren Chef war.
Also das haben viele zeitgenössische Beobachter haben das gesagt. Ja, sie hat ihn angehimmelt, sie hat ihn verehrt. Ja, klar. Sie war bestimmt auch verliebt in Gennert. Ja, na klar. Sie war auch relativ füllig. Sie mochte aber keinen Kuchen. Sie stand mir auf Bockwürstchen.
Was du alles recherchiert hast. Aber sie muss bitter enttäuscht gewesen sein, weil das finde ich wirklich auch noch eine irre Wendung Richtung Ende von Gennerts Leben.
Er hat praktisch auf dem Sterbebett hat er eine ganz junge Kollegin, Elfriede Dinger, noch geheiratet. Man sagt, dass das sozusagen seine Rache am Nationalsozialismus war. Er hat denen die Rente nicht gegönnt. Er wollte denn, dass sie die Rente bekommt.
Also, dass sie dann seine, eine Witwenrente bekommt.
Eine Witwenrente bekommt.
Sie zu unterstützen. Ja. Und Trudchen Steiner war wahrscheinlich schwer getroffen.
Ich könnte mir das denken, dass sie schwer enttäuscht war, ja.
Hast du dich manchmal auch gefragt, was er dazu sagen würde, dass sich jetzt so viele Jahre nach seinem Tod nochmal eine Frau so mit ihm beschäftigt hat und ihm ja auch wieder zu neuer Ja, er war ja vergessen im Prinzip.
Er war total vergessen, ja. Ob er jetzt so begeistert gewesen wäre, dass das wirklich eine Frau ist, das weiß ich nicht, das mag ich nicht beurteilen. Aber ich glaube im Prinzip, ja, wäre er schon ganz zufrieden damit gewesen. Obwohl er nie irgendwie, er war nie mediengeil, wie man heute sagen würde, überhaupt nicht. Also es war ihm, ob die Leute was über ihn geschrieben haben oder nicht, das war ihm im Grunde scheißegal.
Und wenn du die Möglichkeit hättest, Ernst Gennert eine Frage zu stellen, was wäre das, wenn er dir erscheinen würde?
Ob es stimmt, dass er in jungen Jahren eine Verlobte hatte, die sich seinetwegen das Leben genommen hat?
Oh mein
Diese Frage
Gott.
Würde ich ihm stellen.
Es wird doch noch das bunte Interview hier.
Nein, das stimmt wirklich.
Wissen wir aber nicht.
Ob es so war?
Können wir ihn nicht fragen?
Ja. Es ist ein Gerücht, aber das ging in den Jahren um.
Ja, und hat dich dann wahrscheinlich auch lange umgetrieben und du hast versucht, das rauszufinden. Regina?
Ich hab's sogar von seiner Großnichte, die hat mir das erzählt, von der weiß ich das.
Naja, dann wird's ja wohl stimmen.
Könnte sein, ja.
Könnte aber auch nicht sein.
Könnte auch nicht sein.
Das ist die Schwierigkeit in einer Kriminalhistorikerin. Man hat nur die Quellen, die man hat. Regina, du bist für uns die beste, schönste, tollste Quelle.
Ich danke dir.
Danke, dass du auch nächste Folge wieder dabei sein wirst. Da geht es um den Fall Horst Wessel. Ganz spannender Fall, ne? Der Mord an dem SA-Mann, der im Prinzip in rechtsradikalen Kreisen bis heute berühmt ist. Ja. Wir gucken da ganz genau drauf, ganz objektiv auf die Ermittlungsakten mit dir zusammen.
Ja, ein super interessanter Fall, kann ich nur empfehlen. Ja, ein faszinierender Fall, ja.
Kommt dann, falls ihr am Erscheinungsdatum hört, in 2 Wochen, ne, wie immer Crime History, alle 2 Wochen im Wechsel mit Im Visier. Ich empfehle euch noch, damit könnt ihr dann anfangen, Regina Stürikos Buch Kommissar Gennert ermittelt, die Erfindung der Mordinspektion. Ne? Können die Leute ruhig mal lesen.
Ja, inzwischen gibt es auch 7 Gennert-Romane.
Ja.
Nach wahren Kriminalfällen.
Ich hoffe, du hast dir inzwischen endlich mal überlegt, was du mir in Mainz reinschreibst. Du willst es mir seit Wochen widmen.
Ach, ja, stimmt.
Und immer sagst du, du überlegst dir noch einen netten Spruch. Heute ist es soweit, ja? Ich hab's oben.
Noch.
Machen wir.
Mach ich noch. Okay.
Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal.
Okay. Tschüss.
Tschüss.
Crime History ist ein Podcast vom RBB. Produziert von Bose Park Productions.